NDR Info. Themen des Tages.
Die EU wird Ungarn 16 Milliarden Euro freigeben, die der bisherigen Orbán-Regierung vorenthalten wurden. Die Einschätzung dazu holen wir uns gleich von Niklas Herbst aus der Unionsgruppe im EU-Parlament. Und das Verfassungsgericht in Schleswig-Holstein bescheinigt der Landesregierung, ihrer Informationspflicht über einen Kredit für die Batteriefabrik Northvolt nicht nachgekommen zu sein. Fragen dazu an den SPD-Landesvorsitzenden Ulf Kämpfer. Zwei unserer Themen. Ich bin Jochen Fischer. Einen schönen guten Tag. Bei der vergangenen Parlamentswahl in Ungarn, da haben die Wählerinnen und Wähler ihren alten rechtsnationalistischen Regierungschef Orbán in die Wüste geschickt. Der hatte ja alles daran gesetzt, die Rechtsstaatlichkeit im Land auf die Bedürfnisse von sich und seiner Clique umzustricken. Gerichtsurteile und Regeln interessierten ihn nicht. Vor allem interessierte ihn nicht, was in Brüssel bei der EU beschlossen wurde, deren Mitglied Ungarn ja immerhin ist. Der neue Regierungschef Peter Modja nun ist mit einer beeindruckenden Zweidrittelmehrheit ausgestattet worden. Und er versprach, sein Land wieder auf den Weg der europäischen Demokratien zurückzuführen. Und wie ernst er es meint, das konnte er bei einem Besuch bei EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute vorbringen. Er scheint beeindruckt zu haben, denn Peter Modja kehrt mit einem Geldsegen nach Hause zurück. Sarah Lopez aus Brüssel.
Sein Besuch wurde in Brüssel gespannt erwartet.
Prime Minister of Hungary, Peter Modja, welcome.
Der neue Ministerpräsident Ungarns, Peter Modja, hat sich in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. Und für ihn hätte es kaum besser laufen können.
Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed. And we have achieved already a historic breakthrough.
3 Wochen nach der Regierungsbildung habe man bereits einen historischen Durchbruch geschafft, betont Modja von der konservativen Tisa-Partei. Und dieser Durchbruch lässt sich beziffern auf rund 16,4 Milliarden Euro. Diese Summe an festgesetzten EU-Mitteln will die Kommission freigeben. Den Großteil, wenn Ungarn Reform umgesetzt hat. Unter Modjas Vorgänger Orbán hatte die EU Milliardensummen eingefroren, weil Orbán in den 16 Jahren seiner Regierungszeit den Rechtsstaat in Ungarn nach und nach immer weiter abgebaut hatte. Von einer mangelnden Unabhängigkeit der Justiz zu steigender Korruption. Mit Modja werde es nun anders, sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen.
It has only been a few weeks, but we can already feel a strong wind of change across Hungary.
Nach ein paar Wochen könne man schon einen Wind der Veränderungen in Ungarn spüren. Tatsächlich ließ Modja sich am Europatag vereidigen und ließ die Europafahne wieder am Parlament hissen. Den Wählern versprach er, das eingefrorene EU-Geld nach Hause zu holen. Nach Verhandlungen zwischen der EU und Ungarn kann Modja jetzt einen Erfolg verbuchen, sagt Daniel Hegenhüsch, stellvertretender Direktor des Instituts für europäische Politik.
Es ist ganz eindeutig, dass diese Entscheidung hat sehr großes Vertrauen seitens der europäischen Institutionen ausgesprochen und auch eine gute Wille, keine innenpolitischen Schwierigkeiten für Peter Modja vorzubereiten wegen technischer Vorschriften. Ich glaube, das war eine großzügige Entscheidung. Peter Modja kann jetzt mit einem riesengroßen politischen Erfolg zurück nach Budapest fliegen.
Zwar hat die EU noch nicht die Freigabe aller eingefrorenen Gelder an Ungarn angekündigt, aber die Summe von 16,4 Milliarden Euro habe einen starken Effekt, sagt Hegenhüsch.
Vor allem stabilisiert das die Wahrnehmung der ungarischen Finanzstabilität. Die freigegebene Summen repräsentieren ungefähr 13% von dem ungarischen Haushaltsgröße.
Aber dieser Tag sei nicht nur gut für Ungarn, sondern auch für die EU, sagt Daniel Freund. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament und ist Mitglied im Haushaltskontrollausschuss.
Das ist heute ein guter Tag, glaube ich, für die Europäische Union und für Ungarn. Aber die eigentliche Arbeit fängt jetzt an, weil jetzt müssen die Reformen in Ungarn beschlossen und umgesetzt werden.
Und da ist Zeitdruck drauf, denn der Großteil der 16,4 Milliarden Euro kommt aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Das Recht auf das Geld würde Ende August verfallen, wenn Reformen bis dahin nicht umgesetzt sind. Und wie es nicht klappen kann, das konnte die EU zuletzt in Polen beobachten. Nach der Abwahl der rechtspopulistischen PiS-Partei gab die EU Milliarden an eingefrorenen Geldern frei und wartet bis heute auf die entsprechenden Reformen, weil die vom rechtsnationalen Präsidenten blockiert werden. EU-Parlamentarier Daniel Freund schätzt die Situation in Ungarn aber anders ein.
Ich bin ziemlich optimistisch, weil diese neue ungarische Regierung jetzt eigentlich alles in der Hand hält, das auch zu liefern. Die haben eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Es gibt anders als in Polen nicht einen Präsidenten noch unter Orbáns Kontrolle, der Vetos einlegen kann. Insofern steht jetzt eigentlich dem deutlich weniger zumindest im Weg, als das in Polen der Fall war. Aber Hindernisse gibt es natürlich trotzdem noch. Denn in den Gerichten, in quasi allen staatlichen Institutionen, überall sitzen noch Orbán-Getreue.
Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Modja hatte Gefolgsleute von Orbán dazu aufgefordert, bis zum Wochenende von entscheidenden Positionen zurückzutreten. Etwa von der Spitze von Gerichten. Wie gut diese Methode geklappt hat, das wird Anfang nächster Woche klar sein.
Der frisch gewählte Ministerpräsident von Ungarn, Péter Modja, macht also seinen Antrittsbesuch bei der EU. Heute hat er sich mit EU-Kommissionschefin von der Leyen getroffen, Sarah Lupes berichtete. Und ich habe mit Niklas Herbst gesprochen. Er ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Jetzt rollen also die Milliarden wieder aus Brüssel, nachdem Orbán weg ist. 16 Milliarden sind es, haben wir gerade gehört. Ist das richtig?
Also es ist auf jeden Fall ein Erfolg für Péter Modja und seine neue Regierung, dass er das Vertrauen der Kommission gewinnen konnte. Man muss dazu sagen, wir stehen alle unter sehr großem Zeitdruck. Es geht ja zum Beispiel um einen erheblichen Teil der Wiederaufbaumittel für die Corona-Milliarden. Und die verfallen bald. Wir haben da nur noch bis Ende September Zeit. Also da ist schon gehörig Druck auf dem Kessel. Insofern ist es gut, dass man sich dort geeinigt hat.
Ist der Druck denn ein guter Ratgeber, um es ordentlich zu machen?
Leider nein, aber diese Gelder sind extrem wichtig für Ungarn. Die machen ungefähr 13-14% eines jährlichen Budgets für Ungarn aus, also des Gesamtbudgets. Also da sieht man schon, es geht um sehr viel Geld. Und insofern ist Druck eigentlich kein guter Ratgeber, wenn man es richtig machen soll. Auf der anderen Seite, wir kennen es ja auch aus dem Privatleben, wenn man sich wirklich aufmachen will, dann braucht man manchmal auch ein bisschen Druck. Und insofern ist beides vielleicht richtig.
Die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen hat gesagt, Ungarn habe in kürzester Zeit große Fortschritte bei Investitionen, Regionalförderung und Korruptionsbekämpfung gemacht. Und so lange ist der Modja noch nicht im Amt. Sehen Sie das genauso?
Also ich sehe auf jeden Fall das sehr, sehr starke Bemühen. Das wird Sie nicht überraschen, weil Péter Modja ja ein ehemaliger Fraktionskollege von mir ist und ich ihm sowieso einen Vertrauensvorschuss gebe. Auf der anderen Seite sehen wir schon Dinge, wie zum Beispiel den Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft, die schon sehr, sehr wichtig sind. Wir haben weitere Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens zum Beispiel gesehen. Es gibt weitgehende Pläne auch für weitergehende Antikorruptionsmaßnahmen. Er geht vor gegen ehemalige Orbán-Leute. Das gehört natürlich auch zu dem Gesamtbild dazu. Und ja, deshalb glaube ich, kann man diese Einschätzung teilen. Es ist viel geschehen. Das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind in der Kürze der Zeit. Und wir werden auch sicherlich weiter alles stark beobachten müssen, ob die Reformen, die die Kommission fordert, wirklich umgesetzt werden. Denn Rechtsstaatlichkeit bedeutet ja nicht, dass man politisch entscheidet, sondern dass man wirklich nach den Fakten urteilt. Und da hat Ungarn insgesamt noch einen langen Weg vor sich, aber hat einen guten Start hingelegt.
In dem alten Ungarn unter Orbán, da guckte Brüssel ja immer ganz genau hin. Wenn etwas nicht bereits installiert war, also Gesetzeskraft hatte, dann wurden eben Gelder zurückgehalten. In diesem Fall scheint das ja irgendwie ein bisschen anders zu sein. Sie haben ja auch gerade die Pläne gelobt, die Amatja hat, die Absichten, noch nicht viel in Gesetzeskraft gegossen. Misst die Kommission da nicht mit zweierlei Maß?
Also es geht natürlich schon darum, dass die Kommission auch schaut, wie ernsthaft sind diese Pläne, wie stark sind auch schon zum Beispiel Gesetzgebungsvorhaben in die Wege geleitet worden. Das dauert natürlich auch, allein schon wegen Parlamentsbeteiligung. Und da ist die Kommission zu dem Ergebnis gekommen, dass das sehr ernsthafte Bestrebungen sind. Und zusammen mit dem Zeitdruck, den ich am Anfang erwähnt habe, hat das zu dieser Entscheidung der Kommission geführt. Aber ich bin auch sicher, dass das weiter sehr genau beobachtet wird. Denn in der Tat darf man nicht den Eindruck vermitteln, man hat bei Orbán aus politischen Gründen sehr genau hingeschaut und macht das in Zukunft nicht. Also diese Gesamtgemengelage gilt es zu beobachten.
Bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen zum Beispiel, da wird sich Ungarn mutmaßlich nicht ändern. Entsprechende Äußerungen von Modja gibt es ja. Also keine Waffenlieferungen direkt in den Krieg, wie er gesagt hat. Und dafür bekommt er ungefragt Lob aus Moskau. Wie sehen Sie das denn?
Also ich mache mir bei ihm überhaupt gar keine Sorgen, dass er in irgendeiner Form eine Putin-Affinität hätte. Da kenne ich ihn wirklich ganz anders. Es ist so, dass auch andere EU-Mitgliedstaaten nicht direkt Waffen liefern. Was die Europäische Union jetzt ja macht, das ist, dass wir einen großen Kredit an die Ukraine geben. Dort hat Ungarn seinen Widerstand aufgegeben, macht das also möglich. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Teil der Hilfe, dass wir gemeinsam institutionell helfen. Dass es darüber hinaus andere Mitgliedstaaten gibt, wie zum Beispiel Deutschland, wie die baltischen Staaten, die auch direkt helfen, auf verschiedenste Art und Weise. Das finde ich richtig. Ich würde mir auch von Ungarn mehr wünschen. Aber Ungarn blockiert nicht mehr und das ist das Allerwichtigste.
Also die Zeiten der Nicht-Einstimmigkeit sind vorbei.
In diesem Fall ja. Wir werden allerdings auch in anderen Teilen sehen, dass sich natürlich auch in Ungarn nicht alles von heute auf morgen um 180 Grad dreht. Ich denke da insbesondere an das Thema Energiepolitik. Ungarn will ja bis 2035 weiterhin auch aus Russland importieren. Das ist schon eine andere Position als die, die wir mehrheitlich im Rat und erst recht im Parlament haben. Also es sind nicht alle Probleme von heute auf morgen gelöst. Gleichwohl geht es in die richtige Richtung.
Abschließend gefragt, wann wird denn Ungarn wieder so sein wie vor Orbán?
Das müssen die Ungarn entscheiden. Da sollte sich die Europäische Union keine Ziele setzen.
Aber sie kann ja unterstützen.
Wir wollen unterstützen und es muss schnell gehen insgesamt. Der geopolitische Rahmen, den wir sehen, die Herausforderungen, die wir haben, die lassen es nicht zu, dass wir uns da sehr viel Zeit lassen. Aber das weiß auch die neue Regierung und ich bin optimistisch, dass wir da gemeinsam an einen Strang ziehen in Zukunft.
Der Vorsitzende der CDU-CSU-Abgeordneten im Europaparlament, Niklas Herbst.
NDR Info. Die Meinung.
16 Milliarden aus Brüssel für Ungarn. Dazu hat Andreas Meyer-Feist diese Meinung.
16 Milliarden Euro hat die EU-Kommission für Ungarn freigegeben. Es ist nur ein Teil jener EU-Überweisungen, die Brüssel zurückbehalten hatte. Insgesamt weit mehr als 30 Milliarden Euro. Es ist wichtig, dass sich die EU auch weiter an ein nachvollziehbares Prinzip hält. Erst Reformen, dann Geld. Reformen nicht nur auf dem Papier, nicht nur in einem Amtsblatt abgedruckt und dann abgeheftet. Da sollte schon mehr passieren. Denn es ist schon zu viel Geld in die falschen Hände gekommen. In öffentlichen Vergabeverfahren herrschte Korruption und Vetternwirtschaft. Nun wird das hoffentlich Konsequenzen haben für alle, die in die eigene Tasche wirtschafteten. Wenn Ungarn zur Europäischen Staatsanwaltschaft beitritt und wenn diese Dinge aufgeklärt werden können. Aber es geht hier um unterschiedliche Dinge, die nicht automatisch harmonieren. Zum einen geht es um Strukturreformen und Gesetzesänderungen. Zum anderen geht es um die Realität des Handelns, also was daraus am Ende gemacht wird. Und aus welchen Motiven? Aus Einsicht, Überzeugung und innerem Antrieb oder weil Ungarn auf die Milliarden schaut, die sie doch noch bekommen könnte am Ende aus Brüssel. Das aber könnte sich als Illusion erweisen. Der neue Regierungschef sollte darauf nicht vertrauen und stattdessen aus dem Schaden lernen. Die neue Regierung steht unter Zeitdruck, weil Anspruchsfristen verstreichen könnten. Sie steht aber vor allem unter dem Druck, überzeugende Antworten zu geben, wie sie sich in Europa einbringen und wie sie mit Orbáns Erbe umgehen will. Das sind die wirklich wichtigen Dinge. Sie haben nichts mit To-Do-Listen zu tun, sondern mit echter Glaubwürdigkeit. Und sie sind wichtig, weil darauf nicht nur die EU wartet, sondern weil nur so Vertrauen innenpolitisch gewonnen werden kann in einer beschädigten und polarisierten Gesellschaft. Die außenpolitische Dimension ist fast noch wichtiger. Das zeigt der Vorfall mit russischen Kampfdrohnen im rumänischen Grenzgebiet. Ungarn mit einer langen Grenze zu Rumänien hat eine Brückenkopffunktion für die NATO. Die innenpolitischen Veränderungen sind mitentscheidend für Europas Sicherheit. Europa muss auf Ungarn bauen können. Aber auch die EU sollte aus dem Fall Ungarn lernen. Automatisch besser wird das gegenseitige Verhältnis nicht. Die EU-Kommission darf die restlichen Milliarden erst freigeben, wenn Ungarn die versprochenen Reformen zur Justizunabhängigkeit und zur Korruptionsbekämpfung nachweislich per Gesetz verabschiedet. Jetzt gibt es eine erste Entlastung, aber es wird lange dauern, die komplizierten Altlasten loszuwerden. Und das laufende Artikel 7-Verfahren wegen Rechtsstaatlichkeitsverstößen gegen Ungarn ist ein langwieriger und träger Prozess, der sich nicht an Auszahlungsfristen von Fördertöpfen hält. Ungarn wird aber am Ende nicht deswegen auf viele Milliarden Euro aus Brüssel verzichten müssen, sondern wegen Orbáns Politik.
Die Meinung von Andreas Meyer-Feist. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat angekündigt, er werde die Beziehungen zu UN-Generalsekretär Guterres abbrechen. Hintergrund ist ein Bericht der Vereinten Nationen, wonach dem israelischen Militär sexualisierte Gewalt in verschiedenen Fällen nachgewiesen wird. Und darüber empörte sich Regierungschef Netanyahu derart und kappte die Verbindung nach New York ins UN-Hauptquartier. Martin Ganselmeier ist unser Mann dort in New York. Was heißt das denn jetzt? Wie wirkt sich das denn aus?
Ja, ich glaube, die Auswirkungen halten sich in Grenzen. Man muss sagen, das Tischtuch zwischen UN-Generalsekretär Guterres und der israelischen Regierung, das war vorher schon zerschnitten. Guterres war ja auch zur Persona non grata erklärt worden, der nicht mehr nach Israel reisen durfte. Das Verhältnis ist eigentlich seit Beginn des Gaza-Krieges belastet. Israel wirft Guterres vor, einseitig Stellung für die Palästinenser zu nehmen und auch zu wenig zu tun, dass in den Diskussionen bei den Vereinten Nationen immer wieder heftige Kritik an Israel geäußert wird. Man muss dazu sagen, Guterres hat immer im gleichen Atemzug auch den brutalen Überfall der Terrororganisation Hamas verurteilt. Aber das Verhältnis war schon länger gestört. Guterres wird Ende des Jahres aus seinem Amt ausscheiden. Insofern halten sich die Konsequenzen in Grenzen.
Nun geht es um diesen Report, der die Gewalt der israelischen Armee anprangert. Da sind verschiedene Fälle detailliert aufgeführt. Da kann man doch sagen, okay, das sind Einzelfälle, aber Netanyahu bezieht das jetzt ganz auf sich oder auf seine Regierung.
Ja, dieser Bericht ist übrigens soeben vorgestellt worden von der Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs, einer Frau Patton. Sie hat gesagt, es gibt erstmals Israel und Russland, die auf dieser schwarzen Liste gelandet sind. Man hatte schon im vergangenen Jahr im Jahresbericht Israel quasi eine gelbe Karte gegeben und gesagt, also wenn ihr da nicht wirklich ernsthaft euch um Aufklärung bemüht, dann werdet ihr im nächsten Jahr in dem Bericht drin sein. Es sind 31 Fälle aus Israel bestätigt, aus Russland bzw. aus der Ukraine. Übrigens 310 Fälle, wo russische Soldaten sexualisierte Gewalt angewendet haben. Aber in Israel ist es so, dass dort diese 31 Fälle, da geht es um Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, physische Gewalt gegen Geschlechtsteile, erzwungene Nacktheit und auch Androhung von Vergewaltigung, um Informationen aus palästinensischen Häftlingen vor allem zu bekommen, wobei es da um Männer wie Frauen, aber auch um Minderjährige ging aus Gaza und der Westbank. Diese Fälle seien von Menschenrechtsmitarbeitern, von UN-Mitarbeitern bestätigt. Und es gibt ja auch, oder es gab einen Prozess gegen israelische Soldaten, der dann allerdings geplatzt ist, nachdem es heftige Proteste der rechtsradikalen Partei in Israel gab. Insofern scheint da schon was dran zu sein an diesen Fällen.
Nun also Funkstille zu den UN. Wem nützt das?
Im Moment würde ich sagen, das nützt weder Israel noch dem UN-Generalsekretär, wobei der UN-Generalsekretär, wenn er sich denn äußert, wahrscheinlich sagen wird, er hat keinen Grund, von diesen Vorwürfen irgendwie einen Rückzieher zu machen. Israel ist hier auch bei den Vereinten Nationen in einer ziemlich isolierten Position, das muss man sagen. Und Israel tritt auch, wenn Netanyahu hier auftritt oder auch der israelische UN-Botschafter, meistens in einer sehr kämpferischen Pose auf, um zu sagen, hier diese Vereinten Nationen, das ist eigentlich ein Hort des Antisemitismus. Also ich glaube, dass weder das Israel nützt, ich glaube eher Israel wird es eher schaden. Und die Vereinten Nationen stellen sich sowieso darauf ein, dass sie bald einen neuen UN-Generalsekretär oder eine UN-Generalsekretärin bekommen.
Israel bricht die Verbindung zu UN-Generalsekretär Guterres ab wegen eines Berichtes über Gewalt von israelischen Soldaten gegenüber Zivilisten. Martin Ganselweier war das dazu live aus New York. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein wollte den schwedischen Batteriehersteller Northvolt in die Heide holen. Man versprach sich Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Aufschwung für die Region, denn Batterien werden ja gebraucht in der elektrischen Zukunft. Die Finanzierung stand aber auf wackeligen Beinen, also gab der Staat riskantes Geld dazu. Am Ende ging Northvolt pleite und der Traum von der Photovoltaik war erst einmal ausgeträumt. Das Geld war futsch. FDP und SPD im Landtag klagten also gegen die Regierung. Sie habe vor der Kreditvergabe nicht alle Informationen herausgerückt und damit gegen die Rechte der Abgeordneten und gegen ihre eigene Informationspflicht verstoßen. Aus Kiel, Bastian Pöhls.
Wirtschafts- und Finanzausschuss des Landtags hatten im Januar 2024 einstimmig für die Northvolt-Bürgschaft in Höhe von 300 Millionen Euro gestimmt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Landesregierung bereits ein Gutachten des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PwC zu den Chancen und Risiken des Projekts vor. Außerdem hatten Ministeriumsmitarbeiter intern schon Bedenken geäußert. Und genau diese Informationen hätte die Regierung an den Landtag weitergeben müssen, urteilte heute das Landesverfassungsgericht. Für Bernd Buchholz von der FDP eine weitreichende Entscheidung.
Das ist etwas, was keine Petitesse ist. Das sind keine kleinen Missverständnisse. Das ist nichts, was irgendwie politisch unklug war, sondern es handelt sich um Verfassungsbrüche, die hier stattgefunden haben.
Nun wird der Ruf nach personellen Konsequenzen laut, und zwar von Buchholz genauso wie von SPD-Fraktionschefin Serpil Mitjatle.
Wir sehen, dass federführend der Strippenzieher hinter den Kulissen der Chef der Staatskanzlei Dick Schröter war, und deswegen muss er diesen auch jetzt entlasten.
Zur Personalie Schröter äußert sich die Landesregierung bisher nicht. Deren Vertreter vor Gericht war Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Madsen, und er räumte ein, dass man mehr Informationen hätte herausgeben sollen. Hinterher sei man aber immer schlauer.
Wir hätten das Ganze besser verschriftlichen können. Wir würden, und das ist hier auch heute ganz klar gesagt worden, wir haben niemanden absichtlich getäuscht. Das ist etwas, was für mich persönlich sehr wichtig ist.
Juristische Konsequenzen hat das Urteil für die Landesregierung nicht. Politisch aber ist es für Ministerpräsident Günther und Co. durchaus heikel.
Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat gegen die Rechte der Abgeordneten im Landtag verstoßen, weil sie ihrer Informationspflicht in Sachen Kredit für die Batteriefabrik Northvolt nicht nachgekommen ist. So urteilte das Landesverfassungsgericht heute. Geklagt hatten FDP und SPD. Bastian Pöls berichtete. Ich habe darüber mit Ulf Kämpfer gesprochen. Er ist der Landesvorsitzende der SPD und Spitzenkandidat seiner Partei. Jetzt sagen also die Richter, der Ministerpräsident hat das Parlament nicht rechtzeitig über die möglichen Gefahren des Kredits für Northvolt informiert. Aber Sie haben doch im Finanzausschuss alle einstimmig dem Kredit zugestimmt. Was hätte das denn geändert, wenn Sie vor der Entscheidung mehr über ein Ausfallrisiko Bescheid gewusst hätten?
Na, zunächst einmal geht es ja darum, es geht nicht nur um Informationspflichten, sondern wie Sie sagen, der Landtag hat entschieden. Die Regierung hat das vorbereitet und die Regierung wusste selber sehr genau, welche Risiken es gibt. Die sind in der Kabinettsvorlage dargestellt, die eigenen Fachminister haben gewarnt. Und es wäre, sage ich mal, elementar gewesen, dass natürlich der Souverän, der Landtag, die Risiken kennt, bevor er entscheidet, und dass auch der Landesrechnungsprüfungshof die Risiken kennt, weil der wiederum ja gesagt hat, das Ganze war ohnehin ein Verstoß gegen die Landeshaushaltsordnung. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn das der Landtag gewusst hätte, dann wäre die Anleihe nie entschieden worden.
Also das waren jetzt sozusagen Rechtstheorie und demokratietheoretische Aspekte. Aber Sie sagen tatsächlich, der Landtag hätte das nicht entschieden. Sie hätten gegen diese Milliardeninvestition gestimmt, gegen 3.000 Arbeitsplätze?
Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir wissen jetzt ja zwei Dinge offiziell. Die Landeshaushaltsordnung wurde nicht eingehalten, gegen sie wurde verstoßen. Und die Rechte des Landtags sind nicht gewahrt worden. Wir hatten gar nicht alle Informationen. Jetzt können wir beide spekulieren, was gewesen wäre, wenn. Aber genau das ist ja der Punkt. Hier wäre es am Ende möglicherweise um Risiken von 1,5 Milliarden gegangen. Das war ja nur der erste Aufschlag. Und natürlich muss ein Volksvertreter in Kenntnis aller Tatsachen und natürlich besonders der Risiken eine Entscheidung treffen. Und hier ist ganz bewusst und wissentlich gegen diese Informationspflicht verstoßen worden. Und deswegen haben wir ja wirklich zwei krasse Rechtsverstöße in einer elementaren wichtigen Angelegenheit und die dazu geführt hat, dass im dreistelligen Millionenbereich Steuergelder verloren gegangen sind. Also wenn das kein Skandal ist, dann weiß ich nicht.
Genau, die Firma Northvolt ist pleite gegangen. Sie konnte das Projekt nicht realisieren. Das Geld ist futsch sozusagen. Das weiß man jetzt hinterher. Aber sagen Sie, Herr Kämpfer, Sie hätten sich doch bestimmt gefreut, wenn das geklappt hätte, wenn diese Investition in der Heide funktioniert.
Absolut, wir alle haben uns gefreut. Und das ist ja das Wichtige, wofür hat man Rechnungshöfe, wofür hat man Expertinnen und Experten in den Ministerien. Wenn wir Politiker uns an einer Idee berauschen und sagen, wäre das nicht toll, wenn das klappt, dann müssen die sagen, aber das und das und das ist hochriskant. Und das haben sie gesagt. Ja, die Sache war so heiß, dass das Finanzministerium die Verantwortung für diese Entscheidung abgelehnt hat. Deswegen hat es nachher die Staatskanzlei sozusagen durchgezogen und deswegen auch die Rücktrittsforderung an den Chef der Staatskanzlei. Ein Risiko einzugehen ist ja etwas anderes als unverantwortlich hohe Risiken dann in Kauf zu nehmen, die am Ende nicht mehr steuerbar sind. Und das Mindeste ist ja, dass man den Landesrechnungshof und das Parlament darüber informiert, auf den gleichen Kenntnisstand, den man selber hat. Und das ist der Skandal.
Also das fordern Sie jetzt noch von der Landesregierung, dass der Chef der Staatskanzlei gehen muss?
Genau. Also wenn es das Wort politische Verantwortung noch irgendetwas bedeuten soll, dann doch in so einer Situation.
Wer ist denn politisch verantwortlich? Der Ministerpräsident, der Chef der Staatskanzlei oder nicht alle diejenigen, die gemeinsam einstimmig beschlossen haben?
Naja, die einstimmig beschlossen haben, wussten ja gar nicht, was Tango ist. Die kannten ja gar nicht die Information, die Landesregierung hatte und die ihnen wissentlich vorenthalten wurden. Die haben ja in gutem Glauben entschieden, dass das alles sauber gelaufen ist. Wie wir jetzt wissen, es war nicht sauber. Deswegen dem Landtag, der ist ja gerade der Getäuschte. Also dem kann man dafür ja keinen Vorwurf machen. Der hat sich darauf verlassen, dass die Landesregierung ordnungsgemäß über Risiken informiert und die eigene Landeshaushaltsordnung einhält. Das ist beides nicht passiert. Und das ist die Triebkraft aus der Staatskanzlei gewesen. Der Ministerpräsident hat die Sachen laufen lassen, hat seinen Chef der Staatskanzlei machen lassen. Alle Bedenken wurden weggebügelt und jetzt haben wir den Salat. Und natürlich gibt es da eine sehr individuelle Verantwortung.
Der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Ulf Kämpfer am Schluss der Themen des Tages.